Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Im Dieselskandal macht der Autobauer Volkswagen Schadenersatzansprüche gegen den früheren Konzernchef Martin Winterkorn und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler geltend. Das teilte Volkswagen heute mit. Über die Höhe der Ansprüche wurde bisher nichts bekannt. Wie die Anleger an der Börse auf diese Nachricht reagieren, mehr dazu gleich. Dann schauen wir auf den Suezkanal. Wie ist die Lage aktuell? Außerdem im Programm der US-Präsident Biden, der sich zu Konjunkturprogrammen äußerte. Und wir werden darüber hinaus noch eine Firma vorstellen, die in Deutschland russischen Impfstoff gegen das Coronavirus herstellen will, unser heutiges Firmenporträt. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf den neuen IFO-Geschäftsklimaindex, der heute vom Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut vorgelegt wurde. Und da zeigte sich, der Index steigt. Es macht sich Zuversicht breit. Mehr dazu von Ralf Schmidberger.
Die deutsche Wirtschaft ist so zuversichtlich wie lange nicht, auch wenn der Lockdown das Leben der Menschen einschränkt und manche Branchen leiden, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Dieser Lockdown betrifft eben einen doch relativ kleinen Teil der Wirtschaft. Das ist sehr schmerzlich für die, die betroffen sind. Eben in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei vielen Kulturschaffenden haben wir wirklich große Probleme, aber ihr Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ist eben doch begrenzt.
Insbesondere die Industrie meldet glänzende Geschäfte, denn in Ländern, die die Pandemie im Griff haben, etwa weil sie beim Impfen viel weiter sind, ist die Nachfrage nach deutschen Waren wieder groß, etwa in China und den USA. Auch bei den Dienstleistern hat sich, abgesehen von Gastronomie und Tourismusbranche, die Stimmung aufgehellt. Gerade die Firmen, die für die Industrie arbeiten, haben genug Aufträge, beispielsweise die IT-Unternehmen. Ein gespaltenes Bild zeigt sich ebenso im Handel. Während Supermärkte, Fahrradläden und Baumärkte von einem großen Kundenandrang sprechen, bleiben Textil- und Schuhhändler auf ihrer Ware sitzen. In Frühlingslaune zeigt sich nach dem Winter die Baubranche. Die IFO-Forscher rechnen in diesem Jahr insgesamt mit einem Wachstum von 3,7% und gehören mit dieser Vorhersage zu den Optimisten. Mit dem stark ausgefallenen Geschäftsklimaindex sieht sich IFO-Präsident Clemens Fuest in seiner Prognose aber bestätigt.
Ralf Schmidberger über den neuen IFO-Index. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Und dieser erneute Anstieg beim IFO-Index, wie, Frau Wehrle, kommt der denn bei den Aktienhändlern an?
Für viele war es eine Überraschung, eine positive Überraschung, denn die Probleme sind ja noch nicht verschwunden. Ja, der DAX, der ist heute den ganzen Tag im Plus. Jetzt steht er 0,7% höher bei 14.724 Punkten.
Und wenn wir den Stand jetzt nehmen, was heißt das für die DAX-Entwicklung auf Wochensicht?
Ja, der DAX ist gestiegen, rund 0,7%. Wir hatten ja vor kurzem noch ein neues Rekordhoch gehabt. Und so langsam gewinnen die Optimisten wieder die Oberhand.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von minus 0,41 auf minus 0,4% gestiegen. Gold ist etwas billiger geworden. Die Feinunze kostet 1.726,17 $. Und wenn wir auf den Euro schauen, der Euro gibt ja seit Tagen nach, zwischenzeitlich ist der tiefste Stand seit November vergangenen Jahres erreicht worden. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem die schleppend verlaufende Impfkampagne in vielen Ländern Europas und damit natürlich verbunden die Sorge, dass wir noch eine ganze Weile auf ein Wirtschaftswachstum auf sehr, sehr breiter Front warten müssen. Aktuell der Euro bei $1,1781. Gestern Abend beim virtuellen EU-Gipfel, da hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert, doch verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die internationale Rolle der europäischen Währung zu stärken. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stößt ins gleiche Horn, sieht dem europäischen Corona-Aufbauplan zumindest eine Chance zur Stärkung des Euro als Weltleitwährung. Ja, ist es realistisch, dass es soweit kommen wird? Noch steht der US-Dollar im Devisengeschäft unangefochten an erster Stelle. Ich habe kurz vor der Sendung mit Antje Präfke gesprochen. Sie ist Devisenexpertin bei der Commerzbank. Und von ihr wollte ich wissen, warum denn der US-Dollar so unangefochten an der Spitze steht. Hier ist ihre Antwort.
Na, die Dominanz des Dollars ist im Prinzip die Folge mehrerer Faktoren. Wir hatten schon im Bretton Woods-System vor den 70er Jahren die Tatsache, dass der Dollar per Definition einfach die Leitwährung war. Und langfristig ist es effizient, sich auf eine Weltleitwährung zu einigen, ähnlich wie es effizient ist, sich innerhalb einer Volkswirtschaft auf ein einziges Zahlungsmittel zu verständigen. Das ist unter anderem beispielsweise der Fall im Rohstoffhandel. Hier wird fast ausschließlich der US-Dollar als Transaktionswährung genutzt.
Der US-Dollar als Weltleitwährung, welche Vorteile bringt das den Amerikanern?
Ja, den Amerikanern bringt es natürlich den Vorteil, dass sie möglicherweise ihre Sanktionspolitik einfacher durchsetzen können. Wenn beispielsweise bei der Nord Stream 2-Problematik Unternehmen sanktioniert werden sollen, weil ganz einfach die Interessen zwischen Europa und den USA auseinanderdriften, ist es natürlich schwierig für Unternehmen, wenn sie nicht mehr an eine Dollarfinanzierung herankommen können, weil sie sanktioniert werden, obwohl sie möglicherweise eben ein großes Transaktionsvolumen in Dollar haben. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die USA, dass sie im Prinzip ihre Sanktionspolitik gegenüber Zweiten und Dritten einfacher durchsetzen können.
Der Euro ist ja im Vergleich zu vielen anderen häufig gehandelten Währungen auf der Welt eine junge Währung, hat nichtsdestotrotz in den vergangenen Jahren eine immense Bedeutung bekommen. Warum kommt er an den US-Dollar noch nicht heran?
Zum einen ist das die historische Folge, dass der Dollar per Definition schon historisch die Leitwährung war. Aber zum anderen sind wir ja auch gerade in diesem Jahrtausend durch mehrere Krisen gelaufen. Zum einen die Finanzkrise, aber insbesondere auch die Eurozonenkrise. Und hier hat doch ein gewisser Vertrauensverlust gegen den Euro stattgefunden, weshalb er nach wie vor nicht an den Dollar heranreichen kann, selbst wenn er im Handel natürlich sehr stark genutzt wird, aber eben insbesondere im innereuropäischen Handel und nicht wie der Dollar so stark im außereuropäischen Handel.
Wer entscheidet, ob eine Währung Weltleitwährung ist?
Na, letzten Endes ist das der Markt. Das heißt, die Wahl der Transaktionswährung ist letzten Endes eine Entscheidung, die unter Handelspartnern frei getroffen wird, zumindest überwiegend in marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften. Das heißt, dass der Markt entscheidet und nicht die Politik. Der Markt möchte selbst entscheiden können, welche Währung nutze ich, um meine Transaktionen im Welthandel zu tätigen.
Was würde es denn bedeuten, wenn der Euro dem US-Dollar den Rang streitig machen würde?
Das wäre natürlich gerade für frühe Abweichler von einem dollarzentristischen System mit deutlichen Effizienzverlusten verbunden, denn man hat sich ja implizit auf historischem Wege geeinigt, dass der Dollar die Weltleitwährung ist. Wenn dann einmal der Euro die Weltleitwährung wäre, hieße das natürlich, dass dann auch nicht mehr so große Effizienzverluste stattfinden, aber für die ersten wird es natürlich schwierig und der Dollar bleibt daher so lange Weltleitwährung, wie er nicht erhebliche Nachteile gegenüber einer Leitwährungsalternative oder beispielsweise auch einem multilateralen System hat.
Mittel- bis langfristig, welche Bedeutung wird die europäische Gemeinschaftswährung haben?
Gerade innereuropäischen Handel hat sie natürlich eine sehr große Bedeutung und sie bleibt nach dem Dollar die zweite Alternative, möchte man nicht über den Dollar gehen in einer Transaktion. Aber dennoch macht sie bislang nicht dem Dollar den Status als Weltleitwährung streitig.
Sagt Antje Präfke von der Commerzbank.
Ja, soweit eine Einordnung und Einschätzung zur Rolle des Euro als Leitwährung, die Gewicht bekommen soll. Zu viel Gewicht, Frau Werle, hat der Frachter, der den Suezkanal versperrt, weiterhin versperrt. Hinterlässt das Spuren beim Ölpreis? Sind die Spekulanten aktiv?
Die Ölpreise steigen weiter. Amerikanisches Leichtöl, das fast kostet aktuell $59,97.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen bei Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Die Allianz meldet einen Zukauf in Milliardenhöhe. Wo wurde Geld reingesteckt und ist das aus Sicht der Anleger eine gute Investition?
Es geht um eine Übernahme in Polen. Die Allianz kauft die polnische Tochter eines britischen Versicherers, wird damit in Polen doppelt so präsent, wie das bislang der Fall war. Die Aktien der Allianz fast 1% im Plus.
Die Spannungen zwischen China und den westlichen Ländern machen sich derzeit auf wirtschaftlicher Ebene fest an Attacken gegen Textilfirmen und Sportartikelhersteller. Nike hat beim Handel an der Wall Street spürbar gelitten. Wie ist derzeit die Lage bei Adidas?
Die Papiere werden verkauft, minus 0,5%. Ich denke, in dieser Sache ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Und im Dieselskandal macht ja der Autobauer Volkswagen Schadenersatzansprüche gegen den früheren Konzernchef Winterkorn und Ex-Audi-Chef Stadler geltend. Reagieren die Anleger?
Anleger reagieren. Die VW-Papiere haben im Laufe des Tages zwar etwas nachgegeben, aber sind immer noch 1% im Plus.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Es wurde ja gerade schon angesprochen, der blockierte Suezkanal. Und wir wollen mal kurz auf die aktuelle Lage dort schauen. Kurz nur, weil sich nicht wirklich viel geändert hat, auch wenn eifrig gewerkelt wird. Carsten Kühntop mit einem Einblick.
Der Bug des Containerschiffes Ever Given steckt im Sand des Ostufers fest und das Heck hängt am Westufer. Das macht es denkbar schwierig, den gewaltig großen Frachter wieder flott zu bekommen. Seine Position ist seit der Havarie am Dienstagmorgen praktisch unverändert. Der taiwanesische Eigentümer beauftragte jetzt ein Unternehmen aus den Niederlanden und eines aus Japan damit, bei den Arbeiten an der Unfallstelle zu helfen. Dort sind mehrere Schleppboote im Einsatz, die am Frachter ziehen bzw. versuchen, ihn zu schieben. Schwimmbagger vertiefen den Kanal rund um das Schiff. Der Tidenhub ist gering und half bisher nicht. Der Chef einer niederländischen Firma, die an den Arbeiten beteiligt ist, sagte, es sei nicht ausgeschlossen, dass es Wochen dauert, bis der Frachter wieder schwimmt. Im Mittelmeer und im Roten Meer warten mittlerweile mehr als 200 Schiffe auf ihre Durchfahrt.
Carsten Kühntop zur Lage im Suezkanal. Gestern Abend gab es die formell erste Pressekonferenz des neuen US-Präsidenten Biden, der sich zu Corona und Impfen, zu seiner Wiederwahl oder auch Afghanistan äußerte und eben auch zur Konjunktur und den Konjunkturpaketen. Ein Schwerpunkt dabei? Die Infrastruktur. Aus Washington berichtet Markus Pindur.
Das letzte umfassende Infrastrukturprogramm, das die USA erlebt haben, war das des sogenannten New Deal in den 30er Jahren, als die USA versuchten, aus der großen Depression, der größten Wirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts, herauszukommen. Das letzte große Einzelprogramm war das, mit dem Präsident Eisenhower in den 50er Jahren das amerikanische Highway-System ins Leben rief. Präsident Biden hat ähnlich große Pläne. Die amerikanische Infrastruktur, so Biden in seiner gestrigen Pressekonferenz, sei dringend erneuerungsbedürftig. Wir stehen bei der Infrastruktur weltweit nur auf dem 13. Platz. China investiert dreimal so viel wie wir in Infrastruktur. Ein Drittel unserer Brücken, 230.000, brauchen Reparaturen oder stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Die Aufzählung Bidens ging weiter. Ein Fünftel der größeren Straßen, insgesamt fast 300.000 Kilometer, sei in schlechtem Zustand. 20% der Flüge sind wegen des Zustandes der Flughäfen verspätet. 6 bis 11 Millionen Privathaushalte hätten noch Wasserzuleitungen aus Bleirohren. Über 100.000 Bohrlöcher sind nicht verschlossen und aus ihnen strömt klimaschädliches Methangas. Biden will, angeschoben von staatlichen Investitionen, auf eine klimaneutrale amerikanische Wirtschaft zusteuern, und darin sieht er Chancen.
It's the place where we will be able to significantly increase American productivity.
Wir können die amerikanische Produktivität steigern. Gleichzeitig würden gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. Aber wir sollten nicht einfach den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, denn der Klimawandel hat bereits jetzt beträchtliche Schäden angerichtet. Wie die Washington Post berichtet, werden im Weißen Haus bereits Pläne für ein 3 Billionen, also 3.000 Milliarden großes Infrastruktur- und Beschäftigungspaket ausgearbeitet. Grüne Transport- und Wärmeisolationstechnik, Forschung und Entwicklung von Hochtechnologie wie künstlicher Intelligenz, aber auch sozialer Wohnungsbau, Schulrenovierungen und das Angebot von gebührenfreien kommunalen Colleges sollen gefördert werden. Betreuungsmöglichkeiten für Vorschulkinder, wichtig nicht nur für alleinerziehende Eltern, sollen ausgebaut werden. Auch die Steuervergünstigungen für Kinder sollen damit weiter finanziert werden. Das ist das amerikanische Äquivalent zum deutschen Kindergeld. Biden hofft, die Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit auf seine Seite zu bringen. Das Problem wird sein, diese enormen Pläne durch den Kongress zu steuern. Der Flaschenhals ist hier der Senat. Das Gesamtvorhaben wäre noch einmal um die Hälfte größer als das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfsgesetz. Staatsausgaben in solcher Höhe machen nicht nur Republikaner schwindelig. Die Finanzierung soll durch Abbau von Steuervergünstigungen für Unternehmen und durch höhere Steuern auf Jahreseinkommen über 400.000 Dollar erfolgen. Biden müsste auch bei zentristischen Senatoren der Demokraten einiges an Überzeugungskraft aufbringen. Doch es gibt auch viel zu verteilen. Das könnte für Demokraten wie Republikaner politisch attraktiv sein.
Biden und sein Infrastrukturvorhaben Markus Pindur berichtete. Und wir kommen zum Firmenporträt und da geht es heute um eine Firma, die in Deutschland Impfstoff gegen das Coronavirus herstellen will, was für sich genommen nach einer hervorragenden Nachricht klingt, denn Impfstoff ist knapp und wird händeringend gesucht. Doch bei R-Pharm, so heißt die Firma, kommt nicht so wirklich Freude auf. Woran liegt es? Was ist das Besondere an R-Pharm? Diesen Fragen ist unser Korrespondent für das Bundesland Bayern, Michael Watzke, nachgegangen.
Neulich im Kreml. Russlands Präsident Wladimir Putin begrüßte einen der reichsten Oligarchen des Landes, Alexei Repik. In goldbestickten Fauteuils sitzend, reden die beiden Männer über Sputnik 5, den russischen Corona-Impfstoff. Der Multimilliardär Repik ist Gründer der Medizinfirma R-Pharm und als Chef des russischen Unternehmerverbandes Delovaya Russia ein enger Berater Putins. Repik sagt, die russische Pharmaindustrie brauche die Globalisierung und den gemeinsamen Markt. Die Produktion neuer, wettbewerbsfähiger Medikamente sei zu schwierig und teuer für ein einzelnes Land, so Repik. Gleichzeitig aber will er Russlands Pharmabranche unabhängiger machen. Diesen scheinbaren Widerspruch gedenkt Repik in einer Pharmafabrik im bayerischen Illertissen aufzulösen. Hier, bei der deutschen Tochterfirma von R-Pharm, will er Millionen Sputnik-Impfstoffdosen für den europäischen Markt produzieren und abfüllen. Er wolle Leben retten, sagt der 41-jährige Geschäftsmann und beschreibt sich großspurig als den, Zitat, glücklichen Mann, der die besten Mitarbeiter zusammenbringt, um Ergebnisse für eine leuchtende Zukunft zu erzielen.
The guy who was lucky enough to bring the best people together, to let them do what they can to receive results.
Vor rund einer Woche hat Repik in Deutschland einen beachtlichen Publicity-Erfolg erzielt. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek besuchte das Illertissener Werk von R-Pharm. Jeder zugelassene Impfstoff, so Holecek, sei in diesen Pandemiezeiten ein Lichtblick und Hoffnungsschimmer.
Wir müssen jetzt dringend schauen, dass wir mehr Impfstoff kriegen und dass wir dann sehr schnell auch impfen können. Und impfen kann ich nur, wenn ich den Impfstoff habe.
Nur, wie schnell könnten die Russen den Sputnik-Impfstoff in Deutschland wirklich produzieren? Die Firma R-Pharm Germany beschäftigt in Illertissen etwa 350 Mitarbeiter. Vor 7 Jahren kaufte die russische Muttergesellschaft das moderne Werk vom US-Pharma-Riesen Pfizer. Seitdem liefen die Geschäfte in Schwaben nur schleppend. Die deutsche Tochter produzierte Nahrungsergänzungsmittel, füllte Salben ab und stellte ein Raucherentwöhnungsmedikament her. 2019 verschlechterte sich die Auftragslage, weil Partnergeschäfte mit Pfizer und AstraZeneca ausliefen. Nun will Alexei Repik angeblich 30 Millionen Euro in neue Fertigungsanlagen investieren. Auf Anfragen des Deutschlandfunks hat das Unternehmen bisher nicht geantwortet. Aus dem zuständigen Landratsamt Neu-Ulm heißt es:
Die Firma R-Pharm plant in Illertissen einen Impfstoff gegen Covid-19 herzustellen, was grundsätzlich zu begrüßen ist. In enger Abstimmung mit der Firma R-Pharm klären Landratsamt, Regierung von Schwaben sowie die bayerischen Ministerien für Umwelt bzw. Gesundheit, wie eine Genehmigung schnellstmöglich rechtskonform erfolgen kann.
R-Pharm Germany würde den Corona-Impfstoff Sputnik 5 in Lizenz herstellen. Das Medikament wird vom staatlichen russischen Investitionsfonds RDIF vermarktet. Die deutsche Tochterfirma hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA Anfang März einen Zulassungsantrag gestellt, den die Amsterdamer Behörde derzeit prüft. In einem rollierenden Verfahren, erklärt der österreichische Fachjournalist Oliver Grimm.
Rolling Review, das ist ein laufendes Prüfverfahren der Arzneimittelagentur, wo sie also sozusagen nicht sagt, gebt uns mal alle eure Studiendaten über einen Impfstoff, sondern sagen, sobald ihr was habt, gebt es uns das und wir prüfen das laufend. Und das ist natürlich zeitsparender, was gerade in so einer pandemischen Zeit jetzt wichtig ist.
Die Russen drängen auf eine schnelle Prüfung und Zulassung ihres Impfstoffes. In vielen osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder Serbien wird Sputnik bereits verimpft. Michael Samsonow, Chief Medical Officer von R-Pharm, betont, wie wichtig ihm der Dialog mit den Behörden sei. Mit den russischen Ministerien habe die Zusammenarbeit großartig funktioniert.
It's all about that. Dialogue with Russian Minister of Health was great.
Die Moskauer Behörden hätten wirklich Tempo bei der Zulassung gemacht, so Samsonow in einer YouTube-Präsentation. Für die europäischen Behörden wünscht er sich ähnlich schnelle Fortschritte. Aber selbst wenn die EMA dem Sputnik-Impfstoff die Zulassung erteilen sollte, wird das Vakzin aus Moskau die derzeitige Impfstoffknappheit nicht mildern können. Zwar verspreche Russlands Präsident Wladimir Putin genau das, aber so Oliver Grimm:
Das ist ganz klar nicht der Fall. Sagt sogar der Chef dieses russischen staatlichen Investitionsfonds, dass sie in der EU frühestens in 2-3 Monaten mit einer Zulassung rechnen, erst dann so richtig produzieren können und ab dem Herbst entsprechende Mengen bereitstellen können. Nur ab dem Herbst haben wir in Europa wahrscheinlich so viele Impfstoffe von den anderen bereits zugelassenen Herstellern, dass wir bildlich gesprochen drin schwimmen können.
Denn zu den bereits zertifizierten Herstellern kommen bis dahin wohl auch noch das US-Unternehmen Johnson & Johnson und vor allem der deutsche Hersteller CureVac dazu. Vor allem in die Tübinger Pharmazeutikfirma setzt die deutsche Politik große Hoffnungen. Für das russische Vakzin dagegen gilt: Zu politischen Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Tagespresse, zum Beispiel die Presse aus Österreich, für die Journalist Oliver Grimm als Korrespondent recherchiert.
Wir müssen als Europäer sehr Acht darauf geben, dass wir nicht in dieselben politischen Spielchen und manipulativen Darstellungen hineinkippen, die leider vom Kreml aus betrieben werden, in dieser ganzen Impfstoffdiplomatie. Die beherrscht der Kreml momentan viel geschickter und auch kaltschnäuziger, als das die EU kann.
Ob also im bayerischen Illertissen in den kommenden Monaten tatsächlich russischer Impfstoff für Europa vom Band läuft? Eines ist klar: 30 Millionen Euro Investitionen in das R-Farm-Werk werden dafür nicht reichen. Es braucht eher 300 Millionen oder mehr. Ob Wladimir Putin und sein Vertrauter Alexei Repik so viel Geld in ein politisches Projekt investieren wollen?
Das heutige Firmenporträt von Michael Watzke. Das Firmenporträt ist Bestandteil dieser Sendung an jedem Freitag. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema heute ist der Milliardenverlust in Höhe von 5,7 Milliarden Euro, den die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr verzeichnete.
Aus Sicht der Neuen Osnabrücker Zeitung kann niemand sagen, wie lange das öffentliche Leben noch im eingeschränkten Zustand der Corona-Pandemie verharren muss. Trotzdem übt sich Konzernchef Richard Lutz darin, Optimismus zu verbreiten. Bekomme man das Virus in den Griff, würden auch die Fahrgäste zurückkehren. Für das Jahr 2022 erwartet die Bahn einen operativen Gewinn. Lutz' Aussagen sind nur Zweckoptimismus, denn Trends werden auch nach Corona bleiben. Videokonferenz statt Dienstreise und Homeoffice statt Pendeln. Und dass die Bahn ein Impfstoff gegen den Klimawandel ist, mag im Kern stimmen. Seit einem Jahr interessiert sich aber kaum noch jemand für umweltschonende Verkehrsmittel, sondern für möglichst kontaktarme. Die Frankfurter Rundschau sieht die Bahn in ihrer schwersten Krise seit der Reform in den 90er Jahren. Corona ist nur ein Teil davon. Die Verluste für 2020 überraschen nicht. Und dass der Staatskonzern auch 2021 mit einem Minus abschließen wird, liegt nahe. Das eigentliche Problem des Bahnvorstands ist, dass kein wirklicher Plan für die Zeit nach der Corona-Krise existiert. Auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat seine Jahresbilanz vorgestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Wegen des umstrittenen Mietendeckels in der Hauptstadt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr sinkende Mieten und einen Gewinnrückgang verbucht. Das bedeutet aber auch, für Neubauprojekte ist nun weniger Geld da und dieses Geld fließt verstärkt in Städte wie München und Stuttgart, in denen Immobilienunternehmen nicht ganz so kritisch beäugt werden. Für Bestandsmieter mag das unerheblich sein, für all jene, die aus welchen Gründen auch immer eine neue Wohnung in Berlin suchen, wird die Lage durch den Deckel noch schwieriger. Für die Berliner Morgenpost klang es so, als habe der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, Michael Zahn, Kreide gefressen. Soziale Verantwortung sei der Pfad, auf dem die Deutsche Wohnen sich weiter bewegen werde. Hört, hört. Jahrelang hatten Kritiker dem börsennotierten Konzern vorgeworfen, sich eben genau nur nach den Interessen der Börse zu richten. Hauptsache Aktienkurs und Ausschüttung stimmen. Im linken politischen Spektrum werden in diesen Wochen Unterschriften für das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen gesammelt. Doch das einfache Feindbild taugt nicht mehr. Unternehmen können sich ändern, Verantwortung übernehmen und trotzdem gut wirtschaften.
Und mit diesem Appell an die Verantwortung von Unternehmen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über die regionale Einführung eines Impfpasses. Wie sind die Erfahrungen und ist das eine Blaupause für Deutschland? Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.